Irgendwann kurz vor Burgdorf wird der Himmel plötzlich grau. In Bern schien noch die Sonne und alles war gut. Doch nachdem der Zug durch den Grauholztunnel gefahren ist und sich der Region des Kantons Bern nähert, die man Oberaargau nennt und in der Roggwil liegt, zieht plötzlich Hochnebel auf. In meiner Erinnerung spielte sich jede einzelne Zugfahrt in mein Heimatdorf exakt so ab. Was natürlich Unsinn ist. Und doch, nicht ohne Grund, nannte Pedro Lenz sein fiktives Städtchen im Oberaargau Schummertal. Analog zum Wetter verhält es sich meist mit meiner Stimmung. Je näher ich mich Roggwil nähere, desto düsterer.
Heute bei «Apropos» eine Jugend in Roggwil. Roggwil ist ein kleines Dorf im Oberaargau. Rund 4'300 Einwohnerinnen und Einwohner hat das, 50 Vereine und 18% Ausländerinnen und Ausländeranteil. In diesem Dorf ist Magazinautorin Ayşe Turcan in den 90er Jahren aufgewachsen. Jedes Mal, wenn sie heute im Zug nach Roggwil sitzt, überkommt sie ein Gefühl. Ihr wird nämlich schlecht. Woher kommt das? Dieser Frage ist Ayşe Turcan für einen Text im Magazin nachgegangen. Und heute ist sie im Studio. Das ist eine neue Folge vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Ayşe.
Hallo.
Ayşe, nimm uns mit nach Roggwil. Was ist das für ein Ort? Wie muss man sich den vorstellen?
Roggwil oder eben Roggu, wie wir Roggwilerinnen und Roggwiler sagen, habe ich immer das Gefühl gehabt, so recht ein normales Dorf. Also, es ist eher so ein ehemaliges Industriedorf, wo es halt vor allem so zwei grosse Fabriken hat gegeben, darum auch eine grosse Arbeiterin und Arbeiterschaft. Und eben mit mittlerweile sind es 4'300 Einwohnende. Zu meiner Jugend waren es, glaube ich, 3'800 gewesen. Also es ist auch mega gewachsen. Hat eben viel auch so Neubausiedlungen und Einfamilienhäuser. Und es ist jetzt nicht mega schön gelegen. Es ist so im Oberaargau, eben, es hat viel Nebel dort. Es ist so im Mittelland. Landschaftlich nicht spektakulär. Nicht wirklich nahe vor der Stadt. Also man muss schon eine halbe Stunde fahren für auf Bern. Ja, so ein bisschen irgendwie so etwas zwischendrin, weder Fisch noch Vogel. Oder auch einfach ganz normal, kann man glaube ich sagen.
Du hast dich ja für einen Text im Magazin, den wir auch im Beschreib zu dieser Episode werden verlinken, nochmal mit Roggwil auseinandergesetzt. Bevor du mit dieser Recherche angefangen hast, was hast du für Erinnerungen an deine Kindheit dort?
Es ist eben irgendwie speziell, weil wenn ich wie so probiere, mich an Roggwil oder an meine Kindheit und Jugend zu erinnern, eigentlich ist es wie so nichts spezifisch Negatives meistens, was mir als erstes in den Sinn kommt. Aber eben die Gefühle, die so in mir hochkommen, die sind irgendwie immer ganz klar negativ und dumpf und irgendwie so ein Ort, wo ich lieber nicht her will.
Diese Recherche stellt den Wunsch dar, zu ergründen, was die Ursachen des Unbehagens sind, das mich überkommt, sobald ich mich physisch dem Oberaargau nähere. Werden die negativen Gefühle durch meine Erinnerung ausgelöst? Sonderlich positiv sind diese zwar nicht. Etwas außergewöhnlich Schlimmes hat sich in den ersten 18 Jahren meines Lebens in Roggwil allerdings auch nicht zugetragen. Oder?
Du hast ja für deinen Text herausfinden, warum das so ist. Mhm. Also wieso Roggwil das ungute Gefühl bei dir auslöst. Wie hast du dich dem Thema angenähert?
Ich habe wie halt so herausgefunden, quasi bevor ich wirklich mit der Recherche angefangen habe, habe ich wie so gemerkt, dass meine Erinnerungen halt wirklich ganz anders sind als die von anderen Leuten. Und darum war eigentlich für mich ziemlich von Anfang an klar gewesen, dass ich mit so vielen unterschiedlichen Leuten wie möglich reden will, um das wie so ein bisschen zusammensetzen. Und bevor ich aber mit all diesen Gesprächen angefangen habe, bin ich zuerst mal in die Bibliothek und ins Archiv.
Du hast dich im Archiv, im Berner Staatsarchiv, auseinandergesetzt mit Roggwil. Was hast du dort herausgefunden über die Ortschaft?
im Berner Staatsarchiv. Also dort bin ich überhaupt erst hergegangen, weil ich wollte so viel wie möglich herausfinden über das Asylzentrum, das es mal in Roggwil gegeben hat. Und wo auch eigentlich quasi Art und Weise war, wie mein Vater in das Dorf kam. Er ist selber geflüchtet aus der Türkei, er ist Kurd. Und ist eben zuerst kurz in Bern gewesen und dann auf Roggwil quasi versetzt worden oder dorthin verlegt worden und hat dort auch später meine Mami kennengelernt. Und ich habe natürlich auch mit ihm geredet, aber wieso, bevor ich überhaupt mit Leuten geredet habe, habe ich so gefunden, ich will zuerst mal herausfinden, was gibt es dort für Medienberichte, was ist es für ein Ort gewesen, hat es da Probleme gegeben, etc.
Dein Vater ist 1988 angekommen in Roggwil. Was hast du herausgefunden über diese Zeit?
Was ich herausgefunden habe, ist, dass kurz nachdem mein Vater in diesem Zentrum ist ausgezogen, aber halt immer im Dorf hat gewohnt, ich glaube 1991, hat so einen Anschlag gegeben auf das Asylzentrum von so rechtsextremen Jugendlichen und habe auch noch dank der Staatsarchivarin herausgefunden, dass das von den damaligen Behörden nur als Sachbeschädigung ist eingeordnet worden und darum dann auch nicht zu einer richtigen Verhandlung ist gekommen und eben alle anscheinend etwa um die 500 Seiten Unterlagen, die sie gesammelt haben, um das zu untersuchen, auch sind fortgeschossen worden.
Es war auch nicht der einzige Hinweis, den du gefunden hast auf Rechtsextremismus in Roggwil.
Mhm. Nein, das war eigentlich quasi so einer der eher früheren Hinweise gewesen und eben Hinweis darauf, dass es dort schon anfangs 90er Jahre in diesem Dorf wie so Leute mit rechtsextremen Gedankengut hat gegeben. Und die Neonazi-Szene, die mir hingegen besser bekannt ist, war, die war eben eher so aktiv um so Anfang 2000er Jahre. Und es waren eben auch Leute, gewesen, die ich zwar nicht persönlich kennt, aber die ich gewusst, so, ja, der ist dabei und der. Genau. Also wie so 10 Jahre später.
Das heisst, an dieser Stelle hat es sich auch angefangen, treffen mit deinen eigenen Erinnerungen, die du auch hast.
Ja, genau.
Klar wusste ich, dass es Jungs mit Glatzen gab im Dorf. Ich hatte mich als Teenager oft geschämt, zu sagen, wo ich herkomme. Ah, die Neonazi-Hochburg, hieß es, wenn ich Roggwil sagte. Doch was ich in den alten Artikeln der Berner Zeitung über das Ausmaß des Phänomens las, schockierte mich. Es fanden Fackelumzüge durch das Dorf statt? In einer Zeit, in der ich dort wohnte? In den Texten wurden nicht ein paar Jungs, sondern eine regelrechte Szene beschrieben und das Bild einer Dorfgemeinschaft gezeichnet, die zu einem großen Teil wegschaute. Hatte ich davon nicht viel bemerkt, weil ich zu sehr mit meinen Teenager-Problemen beschäftigt war? Oder weil ich weder in den Vereinen noch sonst groß im Dorf eingebunden war? Weil ich zwar mitkriegte, dass die Leute tratschten, aber nicht worüber?
Es hat einen Moment gegeben, wo Roggwil schweizweit in den Schlagzeilen war.
In gewissen Gegenden der Schweiz ist es Brauch, dass Bursten, die militärische Aushebung mühen, einen Maibaum aufstellen und dort Namensschilder von ihren Jahrgängerkolleginnen anmachen.
Das ist Anfangs 2000er. Was ist damals passiert?
Es ist dann um einen Vorfall gegangen, um ein Maitannli. Das ist ein Brauch in diesem Dorf. Aus dem besteht, dass Maibuben, also so die Buben von einem gewissen Jahrgang, für die Mädchen von einem gewissen Jahrgang ein Maitannli stellen. Das war meistens, glaube ich, neben der Kirche, manchmal glaube ich, neben dem Gemeindehaus, aber in der Regel, einmal dann, wo sie in der Schlagzeile war, eben neben der Kirche. Und sie haben dann wie so, eben so eine grosse Tanne aufgestellt und mit so Holzschildern nehmen von den Jungbürgerinnen, also von den Mädchen, die eben volljährig geworden sind in diesem Jahr. Und wie so mehrere Jahre hintereinander hat es irgendwie Probleme und Diskussionen um das Maitannli gegeben. Weil vor allem eben 2005 Teilnehmer gefällt haben, nämlich die von den ausländisch tönenden Namen oder von den nicht schweizerisch tönenden Namen. Und dort hat es halt dann wie schon so eine Diskussion gegeben im Dorf, aber so richtig Aufschwung hat sie vor allem bekommen, weil dann sich dann auch eine von den Jungbürgerinnen gewehrt hat, Priska Grütter und noch einmal jemand. Genau, es waren so zwei eben von den Mädchen, die dann haben gefunden, sie sind mit dem nicht einverstanden und sie haben zuerst wie so die fehlenden Namen aufgehängt. Dann sind sie von der Mabel wieder abgeholt worden und dann haben sie dann, glaube ich, ihre eigenen Namen übermalt. Und genau, bei dem Hin und Her und bei dem Streit eigentlich hat es dann eben auch wirklich Diskussionen im Dorf gegeben und die haben es dann auch in die Presse geschafft.
Wie ist man denn in Rokku selber mit dem umgegangen, mit so Vorfällen?
Von was ich gehört und gelesen habe, oder eben, was mir Leute erzählt haben, war so ein bisschen, dass man bei so Auseinandersetzungen, glaube ich, solange es eben nicht für viel Schlagzeilen oder für viel Wirbel hat gesorgt, man dann eher vielleicht nur hinter vorgehaltener Hand hat darüber geredet. Und ich war froh, gewesen, eben Schlagzeilen sicher negativ, wie man über das eigene Dorf sicher nicht wollte. Genau, und dann eher, wenn es wie so nicht mehr anders ist gegangen, hat Stellung bezogen. Man muss aber wirklich auch fairerweise sagen, dass nicht alle Leute natürlich in diesem Dorf rechts sind oder auch rechtsextrem, dich bei weitem nicht. Und es eben auch Menschen gegeben, die sich gewehrt haben. Aber halt, ich würde mal sagen, eher spät und eher, was so ein bisschen auch vielleicht ist darum gegangen, dass man jetzt etwas sollte.
Du hast bei deiner Recherche von verschiedenen Seiten Hinweise gefunden, dass es eben damals eine Neonazi-Szene auch gegeben hat in Rockwil. Und du hast mit jemandem können reden, der damals zu dieser Gruppe gehört hat und heute sagt, er habe mit dem Kapitel abgeschlossen, der Pascal Lüthard.
Pascal Lüthard war der jüngere von zwei Lüthard-Brüdern, die weit über die Dorfgrenze hinaus bekannt waren. Sein älterer Bruder Dominik saß jahrelang der rechtsextremen Partei Nationalorientierter Schweizer, PNOS, vor und spielte in der Nazi-Rockband Indiziert. Pescu, den man im Dorf auch als Bünzu kennt, war ebenfalls in der Partei engagiert und beteiligte sich 2002 an einem Überfall auf das autonome Kulturzentrum Lacuz im Langental. Ich finde einen Artikel im Bund aus dem Jahr 2022 über Pascal Lüthard mit dem Titel «Geschichte einer Verwandlung – Der Neonazi, der zum Aussteiger wurde». Im Artikel gibt er sich geläutert, sagt, er bereue seine Taten. Er sei jetzt ein anderer Mensch. Laut dem Beitrag lebt er auf einem abgelegenen Bauernhof irgendwo in Portugal.
Wie war deine Begegnung mit ihm?
Die Begegnung war, würde ich sagen, einerseits sehr spannend gewesen, andererseits auch irgendwie schwierig. Also, er wohnt heute in Portugal und ich war dann auf einer kleinen Reise gewesen. Und bevor ich das Treffen abgemacht habe, habe ich wirklich so lange überlegt, so, will ich das wirklich, wieso will ich mich selber dem aussetzen, will ich dieser Person eine Plattform geben, etc. 2022 hat es schon mal einen Artikel gegeben, wo jemand ein Porträt über ihn hat geschrieben, wo er eben schon so ist porträtiert worden, als so der Ex-Neonazi, der jetzt zum Aussteiger wird. Genau darum hat er sich sicher auch schon mit dem auseinandergesetzt gehabt. Und habe dann gefunden, ja, mal dort herfahren, mit dem reden schadet ja nie.
Ich frage ihn nach seinem Hass. Die Antworten sind widersprüchlich. Mal meint er, er hätte Ausländer nicht auf einer persönlichen Ebene gehasst und betont, er und seine Kumpels hätten Linke viel stärker gehasst. Dann wieder sagt er, wenn du mich fragst, wie ernst es mir war mit Abneigung und Hass, es war mir sehr ernst. Und fügt gleich hinzu, aber Leute in einen Zug stecken, das war nie meine Absicht. Und spielt damit auf die Ermordung der Jüdinnen und Juden durch die Nazis an. Mehrmals betont er, dass er sich heute ganz klar von dieser Szene und Meinung distanziere. Er macht es sich etwas einfach, denke ich.
Er ist doch, glaub, auch nicht so ganz sicher gewesen. Er hat sich wie so nicht mehr erinnert, ob wir uns eigentlich kennen oder nicht. Und ist sich, glaub, auch nicht sicher gewesen, ob er mir quasi mal noch irgendetwas leid hat, da, von dem man nicht mehr weiss. Darum, ja, also es war wirklich sehr spannende Begegnung gewesen. Hat er übrigens nicht.
Okay.
Ja.
Hast du denn bei deiner Recherche herausgefunden, was heute aus dieser Szene geworden ist, aus dieser rechtsextremen Szene in Rockwil? Gibt es die noch?
Es ist sicher nicht mehr wirklich eine Szene in dem Sinn, wie es zu meiner Zeit hat gegeben. Also nicht so eine Gruppe von Leuten, die irgendwie gemeinsam auftritt und irgendwelche Fakkelumzüge veranstaltet im Dorf. So ist es, glaube ich, wirklich nicht mehr. Aber dass es immer wieder so junge sind nachgerückt, in Anführungszeichen, wie es der Pascal Lüthardt hat erzählt. Also dass immer wieder so neue, junge irgendwie haben, ja, sie in Kontakt kommen mit ein Älteren, die so das rechtsextreme Gedankengut irgendwie so ein bisschen, ja, mit ihnen teilt und die das irgendwie cool haben gefunden. Das glaube ich schon. Und das hat mir auch einen ehemaligen oder einen Lehrer, den ich getroffen habe, erzählt. Das haben mir eigentlich noch verschiedene Leute erzählt, auch die zum Teil gar nicht in die Artikel eingeflossen sind. Das ist schon noch einfach wie so ein Thema ist unter den Jungen.
Aisha, du hast im Archiv recherchiert, du hast verschiedene Leute getroffen, die selber nicht mehr in Roggwil leben, du hast mit deinem Vater telefoniert, aber erst ganz am Schluss bist du auch wieder nach Roggwil selber gefahren von deinen Recherchen. Warum hat dich das so viel Überwindung gekostet, in diesen Ort zurückzufahren?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hat so ein damit zu tun gehabt, einerseits, dass ich wie so das Gefühl hatte, ich will möglichst gut vorbereitet sein, ich will auch so ein bisschen gewappnet sein auf eine Art und Weise, dass ich wie so bereit bin für alle möglichen Sachen, die auf mich zukommen können oder für alle Sachen, die mir Leute sagen können. Und gleichzeitig hatte ich auch einfach gar keine Lust, um Roggwil zu fahren, wie eigentlich immer. Weil eben, wie eingangs schon erwähnt, es ist schon eigentlich immer mit negativen Gefühlen verbunden. Darum habe ich auch echt wie so gefunden, ich schiebe es echt noch ein bisschen raus.
Du setzt dich ja in deinem Text nicht nur mit der Neonazi-Vergangenheit von Roggwil auseinander und dem offenen Hass auch gegen Ausländerinnen und Ausländer, sondern auch so ein bisschen mit subtileren Formen von Ausgrenzung von Personen ohne Schweizer Pass oder eben mit einem ausländischen Namen. Mhm. Welche Beispiele hast du für das gefunden, jetzt in Gesprächen mit verschiedenen Personen aus dem Dorf?
Eines von denen, was mich so am meisten beeindruckt hat, was ich auch wirklich vergessen hatte, ist so ein die Sprache. Also so das Reden immer so von Ausländern und nicht Ausländern, aber vor allem also wirklich aussprechen ist vor allem so das Ausländer und Ausländerinnen. Und das habe ich wie so ein bisschen vergessen gehabt. Also so, dass das wie auch in meiner Jugend und anscheinend auch zum Teil auch heute noch wie so ganz normal ist, dass man wie immer so in diesen Kategorien redet und denkt und dass man auch ganz klare Grenzen zieht und wie so klar ist, wer jetzt dazugehört und wer nicht. Klassisches Othering, könnte man sagen. Und dann so ein bisschen praktischere Beispiele oder konkretere vielleicht so, dass eben das mit den Vereinen, dass wie so in diesen Vereinen Ausländerinnen und Ausländer willkommen waren, vielleicht. In anderen aber eigentlich ganz klar nicht. Und man ihnen das vielleicht auch zu spüren gegeben, wenn sie mal gegangen sind. Und dann natürlich im Schulkontext. Also ich meine, in meiner Sek-Klasse hat es ausser meiner Freundin Kettle, die im Text vorkommt, und mir etwa gar nicht mehr gehabt. Mit dem jetzt nicht genuin schweizerischen Namen. Und die meisten Leute mit irgendwie einer Migrationsgeschichte waren in der Realklasse gewesen. Oder auch so in der Kleinklasse. Ich meine, so als Kind hatte ich mein Klassenzimmer neben dem von der Kleinklasse eine Zeit lang. Und dort, ich hatte halt irgendwie auch so die Stereotype im Kopf. Ich dachte, die sind irgendwie alle zurückgeblieben. Und dabei waren dort eigentlich viele Kinder auch gewesen, die ich noch nicht so gut Deutsch haben können. So solche Beispiele von denen habe ich recht viel gefunden.
Viele von diesen Beispielen sind dir ja auch dem begegnet, wo du mit drei ehemaligen Schulkolleginnen und Schulkollegen, unter anderem mit den Kettle, die du schon erwähnt hast, eben in der Dorfbar euch getroffen habt und euch über eure Erinnerungen austauscht habt. Was ist euch so aufgefallen? Was hat es für Gemeinsamkeiten gegeben, wenn ihr euch aus heutiger Sicht an früher erinnert habt?
Also vielleicht zuerst noch zum Klarstellen, Bar ist wirklich das falsche Wort. Es ist ein Beiz. Also es ist das
Bindli. Entschuldigung, Beiz.
Kein Problem. Aber ja, also ich glaube, am interessantesten ist eigentlich fast gesehen, dass wir uns an unterschiedliche Sachen erinnern, auch an ganz unterschiedliche Sachen aus der Schulzeit und so eben unsere eigene und Fremdwahrnehmung eigentlich mega anders ist gesehen. Und dann eben halt auch so die Beispiele, von was wir zum Beispiel eben auch über das Thema Neonazis haben wir natürlich geredet viel, weil ich ja noch im Voraus gesagt, dass es auch so ein bisschen um das geht, ums Dorf, aber schon auch um die Themen wie eben Rassismus, Neonazis etc., dass sie dort einfach auch noch ganz andere Sachen erlebt haben als ich und viel mehr mitbekommen, weil sie halt auch eher ein bisschen mehr eingebunden waren so in die Dorfstrukturen als jetzt zum Beispiel ich.
Wir reden lange über unsere Erfahrungen im Dorf und landen immer wieder bei den Themen AusländerInnen und Rassismus. Jael, die Schweizerin ist und meistens Ausländer datete, erzählt, wie man ihr in der Schule Beleidigungen hinterherrief, weil sie einen schwarzen Freund hatte. Kettle erinnert sich daran, wie ein junger rechtsextremer Typ aus dem Dorf sie während einer Diskussion über Politik boxen wollte und ihr Kumpel die Faust abkriegte. Trotzdem denken die beiden gerne an ihre Jugend zurück. Als Teenager war Rockville schon cool, meint Jael, und Kettle fügt lachend hinzu: Es gab viele Orte, die perfekt waren, um mit seinem Schätzli zu knutschen.
Bla, bla, so.
Als Jugendliche in Rocku war für mich der Shit. Die Waldhütten hier, also
eine eigene Party.
Wir haben die geilsten Sachen gemacht.
Also eigentlich, ja. hast du in diesem Dorf alles, was du brauchst.
Kein Thema von Trauma. Wahrscheinlich hilft es, FreundInnen zu haben, die alles mit einem durchstehen.
Hast du in diesem Gespräch mit deinen ehemaligen Schulkolleginnen und Kollegen auch eine Erklärung gefunden, warum Rockville so viel Unbehagen auslöst? Die Frage, die du dir am Anfang gestellt hast.
Mit ihnen jetzt im Gespräch habe ich, glaube ich, so den einen Moment sehr spannend gefunden, wo Kettle hat das erzählt. Dass, also sie arbeitet mit Asylsuchenden und sie hat dann so gefunden, dass sie das eigentlich im Dorf gar nicht irgendjemandem erzählt hat und hat auch so ein Beispiel gebracht, was so darum geht, dass man halt wie so in Alltagssituationen dann häufig entweder nicht genau weiss, was man jetzt wirklich den Leuten erzählen oder nicht, oder dass man nicht weiss, wie man Sachen dann so einordnen oder wie jetzt etwas gemeint ist, wie so, ist das jetzt irgendwie rassistisch gemeint gewesen oder wie hat sie es gemeint? Also eigentlich so ein bisschen die Unsicherheiten. Oder vielleicht auch so, dass wenn man jetzt vielleicht jetzt nicht auf einer SVP-Linie ist, so die Frage, wie bewegt man sich dann in diesem Dorf? Oder was ist so akzeptiert, was nicht? Dass es wie immer einfach so ein bisschen anstrengend ist.
Weißt du, nach allem, was du zu Rockville geschrieben hast, wie typisch ist das Dorf sozusagen? Oder anders gefragt, siehst du das eher als deine persönliche Geschichte oder als eine, die auch etwas erzählt über die Schweiz, über das raus?
Ausgehend von dem, was ich jetzt so gehört und gelesen habe und was ich das Gefühl habe, ist, dass es schon so viele Elemente gibt, die mega typisch sind. Und also eben gerade so die Vereinstümmelei, dass das wie so mega wichtig ist. Oder auch so logischerweise eben halt so die eher Kleinräumigkeit und dass man eben einander vielleicht kennt und viel übereinander weiss. So die Sachen, wo jetzt eben, das ist jetzt auch nichts Neues, so die typischen Dorfcharakteristiken, die sicher sehr typisch. Und gleichzeitig hat es halt schon auch so spezielle Auswüchse gegeben. Und zur Frage, ob das jetzt vor allem meine persönliche Geschichte ist oder ob es vielleicht auch auf einer allgemeineren Ebene jetzt irgendwie eine Bedeutung hat oder anschlussfähig ist, ich glaube, es ist mega fest beides. Also es ist natürlich ein sehr persönlicher Blick auf das Dorf. Andererseits habe ich das Gefühl, eben, ganz so persönlich ist es dann gleich auch nicht geworden, weil es ja dann nicht primär um meine eigene Familiengeschichte geht oder um meine Persönlichkeit, sondern einfach mehr so wie die Art und Weise, wie ich die Frage stelle, ist halt oder herangehensweise ist persönlich. Und ja, ich kann mir schon sehr vorstellen, dass es viele Sachen gibt, wo andere Menschen irgendwie können eine Beziehung irgendwie dazu aufbauen oder vielleicht einen Bezug dazu haben, wo sie sich vielleicht auch wiedererkennen. Also ich hoffe es.
Du hast jetzt gerade schon angesprochen, die Kleinräumigkeit. Du nennst ja auch den Ort, also den Namen von dem Dorf, wo du darüber schreibst, wo du aufgewachsen bist. Es kann ja auch sein, dass sich durch den kritischen Blick vielleicht auch Leute angegriffen fühlen. Wie gehst du mit dem um?
Ich befürchte schon, dass sich Leute angegriffen fühlen, ja. Und das ist auch durchaus etwas gewesen, was mich jetzt irgendwie beschäftigt hat. Und wo, glaub, auch irgendwie so ein bisschen mit einem negativen Gefühl oder mit dieser Übelkeit so ein bisschen in Zusammenhang steht. Also, das ist nur eine von meinen Theorien. Die Frage, ob ich so nicht ganz abschließend beantworten kann. Aber ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, so, der Grund, wieso es mir nicht wohl ist oder manchmal sogar schlecht wird, hat vielleicht schon ein bisschen damit zu tun, dass mir auch eigentlich immer noch nicht so ganz egal ist, was die Leute im Dorf könnten von mir denken? Oder wieso immer noch so die Schablonen im Kopf haben, von was sich gehört und was nicht und wie man eben reinpasst oder wie eben auch nicht. Und dass die Leute dem irgendwie immer beobachten und zulassen und zuschauen. Und dem setze ich mich jetzt natürlich mit dem Artikel noch mehr aus, als wenn ich schon nur, also wenn ich nur dort herfahre mit dem Zug. Und das hat mir durchaus zu denken gegeben, aber ich habe irgendwie gefunden, das mache ich jetzt trotzdem. Und wer weiß, vielleicht ist es mir dann weniger schlecht in Zukunft.
Hast du denn die Quellen von deiner Übelkeit besser kennenlernen oder weißt du jetzt besser, was du dagegen machen kannst?
Ich glaube, nicht allzu oft dorthin fahren ist so die pragmatischste Lösung. Und sonst, eine Zeit lang hatte ich schon das Gefühl, mich wirklich so damit auseinanderzusetzen und eben auch ein paar Mal dorthin zu gehen und mit unterschiedlichen Leuten zu reden, hat schon so ein bisschen geholfen, um das aufzulösen. Gleichzeitig aber eben dann eigentlich so die letzte Begegnung, die ich in diesem Zusammenhang hatte, wo quasi so der Abschluss ist vom Artikel, hat dann schon wieder irgendwie so einen mega schalen Beigeschmack hinterlassen, wo ich dann gleich wieder so gefunden habe, so, ah nein, einfach ja, lassen wir es einfach sein.
So schnell wird das Unbehagen wohl nicht verschwinden. Irgendwie mache ich wohl jedes Mal, wenn ich nach Rockville fahre, eine kleine Reise in die Vergangenheit. Und somit eine Reise zu dem Gefühl, nicht so richtig dazuzugehören.
Wer möchte wissen, was auch die letzte Begegnung noch war, ich kann sehr empfehlen, den ganzen Text von der Aysche Turcan noch zu lesen. Er ist erschienen im aktuellen Magazin und wir verlinken ihn auch noch gerne im Beschreib zu dieser Episode. Danke vielmals, Aysche, für das Gespräch.
Ja, merci dir.
Das war es für diese Woche vom Podcast «Apropos». «Apropos» wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller, und Laura Bachmann, Sara Spreiter, der Tobias Holzer und der Noah Find sind unsere ProduzentInnen. Und die nächste Folge von uns, die hört ihr am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.